Jesus und wir, Lektionen aus dem Lukas-Evangelium. Das ist die Oberüberschrift. Und die Unterüberschrift, also das Thema heute, heißt Ablehnung. Meine Familie und ich, wir machen zurzeit einige Erfahrungen mit Ablehnung. Wenn du mich schon öfter hast, mich hier sprechen hören im Christustreff, dann habe ich das sicher schon mal auch erzählt, dass wir einen Sohn haben, der behindert ist, der Autist ist. Und nun ist es so, dass der nach dem Sommer eingeschult werden soll. Und wir möchten gerne, dass er auf eine integrative Schule geht von der Lebenshilfe in Gießen, wo also behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen die Schule besuchen, die Klassen besuchen und gemeinsam lernen. Das finden wir toll. Und dafür braucht er aber eine Integrationshilfe. Das bedeutet, er braucht eine Person, die ihn ständig begleitet, die immer überall mit ihm überall hingeht und ihm hilft, sich zu integrieren und sich einzufügen in den Schulbetrieb und so weiter und so weiter. Und das muss natürlich jemand bezahlen und dafür stellt man einen Antrag auf Integration bei den Ämtern, in unserem Fall beim Jugendamt. Und uns wurde vorher gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das ist gar kein Ding, das wird selbstverständlich genehmigt, das ist ja völlig klar bei ihm, für Autismus sowieso. Und deshalb haben wir also diesen Antrag gestellt und waren dann total überrascht, als die Ablehnung kam. Und fix und fertig, damit hatten wir nicht gerechnet, dann haben wir Widerspruch eingelegt, mussten wieder lange warten und dann die nächste Ablehnung, der Widerspruch wurde zurückgewiesen. Das tut weh. Das ist eine längere Geschichte, in der wir gerade stehen. Aber Ablehnung begleitet uns zurzeit. Da steht es dann schwarz auf weiß, Antrag abgelehnt. Das tut weh. Es tut weh, abgelehnt zu werden. Vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung. Vielleicht hast du auch schon Ablehnung erfahren. Zum Beispiel, wenn du möglicherweise jemanden liebst und du machst dir Hoffnung und irgendwann traust du dich und gehst auf die Person zu. Und du outest dich sozusagen, hast vielleicht gute Hoffnung, du denkst, ja, es könnte ja klappen, hoffentlich sieht sie, hoffentlich sieht er das genauso und dann kommt die Ablehnung. Und das kann noch so zartfühlend dir beigebracht werden, mit lieben Worten und der Beteuerung, wir bleiben immer Freunde, ne? Aber es tut weh, Ablehnung tut weh. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Familie. Vielleicht erlebst du da Ablehnung von deinen Freunden vielleicht. Vielleicht weißt du, wie das ist, in der Klasse abgelehnt zu werden. Vielleicht weißt du sogar, wie das ist, vom ganzen Ort abgelehnt zu werden. Vielleicht lebst du einen Lebensstil, den die anderen nicht verstehen. Oder vielleicht vertrittst du eine Meinung, die die anderen nicht teilen können. Oder vielleicht bist du einfach nur Christin oder Christ. Und das reicht auch schon, um dich abzulehnen. Das erleben viele Leute weltweit. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist dir dieses Thema bekannt aus eigener Erfahrung. Mich persönlich tröstet das, zu wissen, dass Jesus weiß, was das bedeutet, abgelehnt zu werden. Vorhin hat jemand das laut gebetet. Das fand ich ganz toll, ne? Jesus wurde auch abgelehnt. Sogar von Leuten, die ihm sehr, sehr nahe standen. Und genau darum soll es heute gehen. Eine Geschichte, ein Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Ganz zu Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus macht er diese Erfahrung gleich von Anfang an, dass er abgelehnt wird und dass Leute ihn nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen. Nicht irgendwelche Leute in diesem Fall, sondern Leute, die ihn von klein auf kannten, die ganz genau wussten, wer er war, die ihn vielleicht als Kind kannten, die ihm also nahe standen. Ich lese euch diesen Bericht vor. Der steht, wie ich schon sagte, im Lukas-Evangelium, im 4. Kapitel. Und ich möchte gerne vorlesen die Verse 14 bis 30. Also, die Geschichte geht so. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Das ist der Nordbereich vom damaligen Israel. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, also der Heiligen Schrift und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich, weil man zum Predigen saß, im Gegensatz zu heute. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapharnaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon, also außerhalb von Israel. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Vielleicht kennst du das auch von dir zu Hause, dass, also jedenfalls ich meine das so zu erleben, wir bekommen so Rollen zugewiesen, die wir dann so erfüllen, ne? So, also du bist doch immer die Verrückte, wie du dich immer anziehst und deine Ideen. Oder du bist doch eigentlich immer so der Nachdenkliche, ne? Du bist doch so ein Grübler, ne? Du bist doch so ein alter Grübler, ne? Oder du bist doch der, der beim Köpper vom Dreier seine Badehose verloren hat, ne? Das bist du doch, ne? Das sind so Geschichten, das sind so Kategorien, die begleiten dich unter Umständen dein ganzes Leben. Das sind so Schubladen, in denen sind wir irgendwie gelandet und man kommt da ganz schlecht wieder raus. Jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, hast du das Gefühl, zack, bist du wieder in der Schublade drinne. Die anderen scheinen dich noch genauso zu sehen wie vor 20 Jahren. Ne? Mittlerweile hast du geheiratet, du hast 3 Kinder, du bist der Chef deiner eigenen Firma. Aber wenn du nach Hause kommst, dann bist du Hannes, der beim Köpper vom Dreier seine Badehose verloren hat. Das ist doch verrückt. Und genau das passiert Jesus auch in dieser Geschichte. Er kommt nach Hause, nach Nazareth. Er geht in die Synagoge, weil er das als gläubiger Jude so gewohnt ist. Und er fängt an zu lehren. Man darf sich auch als Gast eines Gottesdienstes an der Gottesdienstgestaltung beteiligen in der Synagoge. Und Jesus tut das, er steht auf, er liest einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift und er fängt an zu lehren. Und was ist die Reaktion der Zuhörer? Die sagen: Ach, guck mal, wie süß der kleine Jesus. Ne? Oder die sagen: Mensch, guck mal, toll, wie der Junge reden kann. Ne? Mensch, der hat ja richtig was gelernt. Aus dem ist ja richtig was geworden. Und dabei merken die Leute überhaupt nicht, was ihnen Jesus hier um die Ohren haut. Er hat einen Textabschnitt vorgelesen aus dem Propheten Jesaja. Und dieser Abschnitt, der handelt von der Hoffnung auf den kommenden Messias, die messianische Hoffnung, der kommende König, der kommende göttliche König, der Israel aus dem Exil endlich nach Hause führen wird. Für viele Juden der damaligen Zeit im 1. Jahrhundert ist das Exil noch gar nicht vorbei. man lebt zwar eigentlich quasi schon wieder im eigenen Land, aber die Römer besetzen das Land. Und das wird immer noch als eine Art von Exil empfunden. Und die Hoffnung ist immer noch da. Wann kommt der Messias? Wann ist diese Zeit des Exils endlich vorbei? Wann kommt der Messias und baut einen neuen Tempel? Wann führt er hier eine neue Art von Gottesdienst ein unter uns? Die Leute warten auf eine neue Zeit, auf eine neue Ära, wo das Alte endlich vorbei ist und das Neue endlich beginnt. Und das war die Hoffnung vieler gläubiger Juden. Und das ist auch die Hoffnung der Zuhörer, zu denen Jesus jetzt spricht. Jesus liest diese Textpassage vor, die von dem kommenden Messias redet und sagt, ich bin das. Ich bin der Messias. Ihr wartet auf mich. Ja, und jetzt ist es spannend, was da passiert, ne, in diesem Gottesdienst. Die Leute spüren, sagt der Lukas, die Leute spüren, hier redet ja Gott tatsächlich zu uns gerade. Durch Jesus. Und andererseits sagen sie, aber das ist doch der Sohn von Josef. Das kann doch gar nicht sein. Das passt doch gar nicht in unser Schema. Wir kennen dich doch, Jesus. Wir wissen doch genau, wer du bist. Du bist doch der Typ, der als kleiner Junge fast in den Brunnen gefallen ist. Ja, was willst du uns denn eigentlich sagen? Eigentlich ist völlig klar, was Jesus sagen möchte, aber die Worte erreichen die Leute nicht. Weil sie selbst nicht aus ihren Vorstellungen, aus ihren Schemen, die sie im Kopf haben, ausbrechen können. An ihre Vorstellung der Wirklichkeit kommt Jesus nicht ran, anscheinend. Dabei steigt er gerade aus. Jesus steigt gerade aus, sozusagen aus den Vorstellungen, die sie über ihn haben. Er bringt alles durcheinander. Plötzlich steht er vor ihnen als der Messias. Und das ist ein Problem, weißt du, wenn du dein ganzes Leben auf den Messias wartest und plötzlich merkst du, das ist der kleine Junge, dem du mal mit deiner Autotür die Finger eingequetscht hast, ne? Ist ein Problem. Ist ein kognitives Problem. Da musst du erstmal mit klarkommen. Das geht den Leuten viel zu schnell. Die werden von der Wirklichkeit eingeholt, aber die Wirklichkeit ist nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Was sie gerne möchten, ist, dass Jesus einfach der Jesus bleibt. So wie sie ihn kennen. Und so wie sie ihn auch schon immer gekannt haben. Und der kann auch gerne ein paar Wunder tun. Das ist kein Problem. So wie in den Nachbarorten. Aber es soll bitteschön alles beim Alten bleiben. Das geht aber nicht. Da, wo der Messias auftaucht, geschieht Veränderung. Da, wo der Messias auftaucht, bleibt nicht alles beim Alten, sondern da ändern sich die Verhältnisse, da verändern sich die bekannten Ordnungen, die Schemen, die Schubladen, das kommt alles durcheinander. Die Ordnung, mit der wir uns die Welt erklären und mit der wir es uns irgendwie so einigermaßen gemütlich eingerichtet haben, weil wir denken, so geht's doch, so kann's doch weitergehen, das wird abgeschafft. Jesus liest vor aus Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Veränderung, Neuanfang, das wollen die Leute nicht. Die haben ja nichts gegen Jesus, den netten Bekannten, der auch mal ein Wunder tut. Aber die haben was gegen Jesus, den Messias. Jesus, der Messias, der gekommen ist, die Dinge zu ändern, den lehnen sie ab. Und deshalb hält Jesus ihnen zwei Geschichten vor aus dem Alten Testament, die sie ganz genau kennen. Und in beiden Geschichten ist es so, dass Gott Menschen durch Propheten hilft. Aber in beiden Fällen sind das nicht Menschen, die zum Volk Gottes gehören, sondern das sind Heiden, das sind also nicht Juden. Also Menschen, die Gott eigentlich gar nicht kennen können. Aber obwohl sie Gott nicht kennen, glauben sie ihm, als sie ihm begegnen. In der Gestalt der Propheten. Ganz im Gegensatz zu all den anderen, die Gott eigentlich kennen sollten, ihm aber nicht glauben. Und mit diesen zwei Geschichten, die Jesus nur so ganz kurz zitiert, weil er ganz genau weiß, die Leute kennen die Geschichten. Mit diesen beiden Geschichten sagt Jesus seinen Zuhörern, ihr glaubt zwar, ihr gehört zu Gottes Volk, ihr glaubt zwar, ihr seid auf Gottes Seite. In Wirklichkeit kennt ihr Gott überhaupt nicht. Denn ihr würdet mir glauben, dass ich der Messias bin, wenn ihr Gott kennen würdet. Und da packt die Leute die Wut. Na, die sind so wütend, dass sie ernsthaft den Versuch machen, Jesus zu lynchen. Stell dir mal vor, hier im Gottesdienst würde sowas passieren. Unglaublich. Alle kommen auf mich zu. Ne? Und da hinten ist die Mauer, wo es tief runtergeht. Warum sind die so wütend? Wo kommt denn die Wut her? Nur zur Erinnerung, das sind ja keine Hooligans. Das ist ja kein Mob. Das sind ja jetzt nicht Leute, die auf Krawall aus sind. Das sind Gottesdienstbesucher, genau wie du und ich. Das sind tiefgläubige Menschen, das sind religiöse Menschen, das sind gottesfürchtige Menschen. Ja, was bringt die denn so auf? Jesus stellt ihre Vorstellung von der Welt in Frage. Und Jesus stellt ihre Vorstellung von Gott in Frage. Und das macht Menschen manchmal sehr, sehr wütend. Wenn du die Ordnung, weißt du, wenn die Vorstellung von der Welt, wenn so die Ordnung, die so in deinem Kopf einigermaßen da ist, damit du die Welt überhaupt verstehen kannst, wenn deine Ordnungssysteme dir um die Ohren fliegen, dann ist Wut eine sehr menschliche Reaktion darauf. Das ist so eine Mischung aus Wut und Verzweiflung. Du spürst, dass dir die Kontrolle entzogen wird. Du spürst dieses Gefühl von Ohnmacht. Du denkst, Moment mal, das stimmt doch alles gar nicht. Das macht Angst und das macht sehr, sehr wütend. Und in diesem Fall ist nur einer an diesem Durcheinander schuld und das ist Jesus. Und deshalb muss er weg. Jetzt könnte man ja sagen, ja Moment mal, aber das ist doch eine gute Botschaft, mit der Jesus kommt. Das ist doch gut. Ist doch toll. Die Armen, den Armen die gute Botschaft, den Gefangenen die Freiheit, den Blinden das Augenlicht. Ja, was haben die denn dagegen? Das ist doch was Tolles. Ja, das stimmt. Aber es ist eben so, wenn der Messias kommt und wenn er zu uns redet, dann ist das eben nicht nur befreiend und dann ist es eben auch nicht nur erbaulich, sondern dann ist das manchmal auch bedrohlich. Damit das Neue beginnen kann, muss das Alte aufhören. Und das ist sehr, sehr schwer zu schlucken, gerade für uns, die wir uns in dieser Wirklichkeit, in der wir leben, einigermaßen bequem eingerichtet haben. Der Messias kommt und er stellt sich an die Seite der Schwachen, der Behinderten, der Unterdrückten, der Gefangenen. Und das ist doch kein Wunder, dass die Starken und die Gesunden und die, die das Sagen haben, dass die nicht finden, dass das eine gute Nachricht ist. Diese Geschichte stellt eine sehr, sehr ernste Frage an mich. An mich, gläubigen, religiösen, gottesfürchtigen Menschen. Und die Frage ist, könnte es sein, dass ich auch den Messias ablehne? Was ist, wenn der Messias plötzlich vor mir steht und er will meine Welt durcheinander bringen? Und er will meinen Glauben durcheinander bringen und er will meine Theologie durcheinander bringen und er will meine Vorstellung von ihm durcheinander bringen. Und könnte es vielleicht sein, dass es mir viel lieber wäre, wenn der Jesus einfach der Jesus bleibt? So wie ich ihn halt kenne. Und so wie ich schon ganz viel mit ihm erlebt habe. Und der Jesus halt, wo ich ganz genau weiß, ungefähr wie er tickt. Was mache ich eigentlich, wenn Jesus möchte, dass das Alte bei mir aufhört, damit das Neue beginnt? Endlich auch bei mir, endlich auch in meinem Leben, endlich auch in meinem Umfeld. Was mache ich dann? Wie reagiere ich dann? Das ist eine erste Frage an mich ganz persönlich. Und vielleicht stellst du dir die Frage auch. Ich habe nämlich vor einer Sache Angst. Der Bericht hier bei Lukas endet so. Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass Jesus weggeht, um den Willen Gottes zu tun. Und ich bleibe bei meinem schönen alten System, in meiner beschaulichen alten Welt, in der alles seinen gewohnten Gang geht. Das will ich nicht. Da, wo Jesus ist, da ist das Leben und ich will leben. Das ist eine ganz ernsthafte Frage an mich persönlich. Und das ist mein erster Gedanke, eine Frage. Lehne ich möglicherweise den Messias ab? Oder wo sollte ich ihm das erlauben, dass er mich verändert, dass er meine Welt verändert, dass er mein Denken verändert, damit das Neue beginnen kann? Und dann habe ich noch einen zweiten Gedanken und der geht so, wenn ich aber mit ihm mitgehe, dann wird mir das passieren, dass ich auch abgelehnt werde, genau wie er, weil wenn ich mit ihm mitgehe, dann werden seine Ziele meine Ziele und dann wird sein Auftrag mein Auftrag. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das Alte soll sich ändern und zwar hier und jetzt. Das ist kein Trost auf die Ewigkeit irgendwann mal, wenn wir alle tot sind. Jetzt. Jetzt muss was passieren. Und das wiederum heißt, die sich hier bequem eingerichtet haben im Hier und Jetzt, die werden das nicht toll finden, sondern die werden wollen, dass alles beim Alten bleibt. Und wenn du mit Jesus gehst und wenn du das willst, was er will, dann musst du mit Ablehnung rechnen. In deiner Klasse, in deinem Betrieb, in deiner Familie, in deiner Straße, vielleicht sogar in deiner Kirchengemeinde. Guck mal, wenn du dich zum Beispiel für die Unterdrückten einsetzt, dann kostet das irgendjemanden Geld oder Zeit oder Arbeit oder Umdenken oder möglicherweise die eine oder andere Tradition. Und vielleicht müssen wir sogar nachdenken über unser Verständnis gewisser Bibelstellen und überlegen, ob wir die wirklich richtig verstanden haben. Da müssen sich Dinge ändern. Und das ist eine klare Sache, es wird immer Leute geben, die das nicht wollen. Und die werden versuchen, dir das Leben schwer zu machen. Aber Jesus, der Messias, ist da. Und er hat bereits begonnen, diese Welt zu verändern. Er geht seinen Weg. Und wir müssen uns eigentlich nur eine einzige Frage stellen. Gehen wir mit auf Gottes neue Welt zu oder bleiben wir beim Alten stehen? Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir wollen nicht, dass du weggehst. Ich will nicht, dass du weggehst. Und ich bleib hier. Oder wo auch immer. Das, was für mich das Alte ist. Die alten Vorstellungen, die alten Ideen, die alten Gewohnheiten. Sogar Krankheiten können gemütliche Rückzugsorte sein. Da, wo ich mir mein Leben eingerichtet habe. Ich möchte nicht, dass du einfach gehst und ich bleib da. Und ich bitte dich, dass du uns diese heilige Unruhe schenkst, Herr. Dass wir spüren, wann es weitergeht. Und dass wir erkennen, wo Veränderung nötig ist, weil du sie willst. Weil es dem Leben dient. Weil es uns dient und weil es dir dient. Hilf uns, dass wir sehen können, was du möchtest, dass wir sehen. Öffne uns die Augen, Herr. Gib uns einen klaren Geist, einen wachen Geist. Und gib uns das Signal, wann es weitergeht. Amen.